Lieben Urteile, wie schnell werden Urteile über andere Menschen gefällt? Unser Leben wird begleitet von Beurteilungen. Andere Menschen schätzen uns ein, beurteilen uns, geben ihre Meinung über uns ab. Unser Leben wird begleitet von den Urteilen, die andere über uns fällen. Aber unser Leben wird auch von den Urteilen begleitet, die wir selbst über uns fällen. Ihr habt es auf den Zetteln gesehen, viele Urteile sind meist negativ. Und das Gefühl, nicht gemocht zu werden, das Gefühl, in den Augen der anderen vielleicht ungenügend zu gelten oder gar als Versager dazustehen, solche Gefühle, solche Urteile können einen den Boden unter den Füßen wegziehen. Ich glaube, wir alle kennen Situationen oder Gefühle, die damit verbunden sind und dann auch die Ängste, die in einem hochsteigen können, die Befürchtungen, wenn man merkt, oh, da fällt jemand ein negatives Urteil über mich. Und leicht mache ich mich dann abhängig von den Urteilen anderer und gerate so in eine Falle, in die Falle der Abhängigkeit von den Urteilen anderer über mich. Das Perfide an dieser Falle ist, dass ich viele Urteile eher erahne, als dass ich sie kenne. Und dass ich meine, von den Blicken anderer ablesen zu können, wie sie mich beurteilen. Schauen sie mich freundlich an oder lächeln sie mich an, dann wird ihr Urteil über mich wohl gut sein. Schauen sie aber kritisch oder gar böse, dann muss ihr Urteil über mich doch schlecht sein. Ich mutmaße. Die Folgen? Ich werde unsicher, ich bin gehemmt und ich versuche, mich im besten Licht darzustellen. Und dafür bin nicht nur ich, sondern sind sehr viele Menschen bereit, große Opfer zu bringen, um bestehen zu können vor sich selbst und vor den anderen, vor der Beurteilung anderer Menschen. Was der inneren Freiheit manchmal noch abträglicher ist, ist das Urteil, das eigene Urteil über sich selbst. Das ist manchmal so, als käme da jemand in den Raum rein, der mich auf mein Negatives fixiert, weil er es ja so gut kennt, weil er ja weiß, mit was ich selbst unzufrieden bin. Und dieser gnadenlose Mensch, der mich beurteilt, das bin ich selbst. Der eigenen Beurteilung ausgeliefert zu sein, ist manchmal noch schlimmer, als den Urteilen anderer begegnen zu müssen. Wie anders ein Apostel Paulus. In einem Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt er Folgendes. Ihr sollt in uns von die Diener von Christus sehen, denen die Aufgabe anvertraut wurde, Gottes Geheimnisse zu erklären. Nun erwartet man von einem Menschen, dem ein Amt anvertraut wurde, dass er treu ist. Wie ist das nun bei mir? Bin ich treu gewesen? In dieser Frage spielt es kaum eine Rolle, was ihr oder sonst irgendjemand denkt. Ja, ich vertraue in diesem Punkt nicht einmal meinem eigenen Urteil. Mein Gewissen ist zwar rein, doch das ist nicht entscheidend. Es ist der Herr, der mich prüft, uns darüber zu entscheiden hat. Deshalb hütet euch, voreilige Urteile über den Glauben anderer zu fällen, bevor der Herr wiederkommt. Wenn der Herr kommt, wird er unsere tiefsten Geheimnisse ans Licht bringen und unsere verborgensten Beweggründe offenbar machen. Und dann wird Gott jeden so loben, wie es ihm zusteht. Paulus schreibt, es spielt keine Rolle, was ihr oder sonst irgendjemand denkt. Ja, ich vertraue nicht einmal meinem eigenen Urteil. Mir ist völlig gleichgültig, wie ich von euch beurteilt werde. Ich beurteile mich nicht einmal selbst. Ihr Lieben, als ich das gelesen hatte, habe ich gedacht, wow, Paulus, das ist ja ein Grund mehr, dich zu beneiden. Was hat der für eine innere Freiheit gegenüber den Menschen, mit denen er arbeitet, gegenüber den Menschen, mit denen er zusammen ist, gegenüber den Menschen, die ihn deshalb auch beurteilen? Und was für eine Freiheit gegenüber der eigenen kritischen Stimme, den eigenen Selbstzweifeln, dass er sich nicht rechtfertigen muss oder sich verurteilen lässt. Man muss sich diese Worte mal auf der Zunge zergehen lassen, die Paulus da an die Korinther schreibt. Mir ist völlig gleichgültig, wie ich von euch und anderen beurteilt werde. Dabei handelt es sich bei Paulus sicherlich nicht um eine Art Kaltschnäuzigkeit, die einfach nichts an sich herankommen lässt. Nicht einen Panzer, der so dick geworden ist, dass man gar nicht mehr an sein Herz dringen könnte. Das soll es ja auch geben, dass Menschen resistent geworden sind gegenüber auch berechtigter Kritik. Und dass sie berechtigte Urteile oder hilfreiche Beurteilungen einfach beiseite fegen, so als wäre nichts gewesen. Paulus ist ganz bestimmt nicht jemand, der sich über alles hinwegsetzt, was man ihm sagt und was man ihm mitgibt. Wenn wir in diesen Briefen an die Gemeinde in Korinth weiterlesen, dann hören wir und lesen wir, wie sehr er es sich zu Herzen nimmt, was andere Menschen ihm sagen. Und darin ist er sehr wohl kritikfähig. Es geht also nicht um eine Haltung, mir ist alles egal, ihr könnt mich alle mal, sondern es geht um die Frage, wie kann ich mit all den Beurteilungen und Urteilen leben, ohne von diesen Urteilungen und Beurteilungen abhängig zu werden, mich abhängig zu machen von den Menschen, die mich beurteilen. Und deswegen sagt Paulus, ich gestehe keinem Menschen, ja keiner Instanz, nicht einmal mir selbst zu, ein Urteil über mich zu fällen, Klammer auf, von dem ich abhängig werden könnte, Klammer zu. Diese Haltung gibt Paulus die Kraft, von unberechtigter Kritik nicht untergebuttert zu werden, sich nicht klein machen zu lassen. Diese Haltung gibt Paulus den Mut, den Menschen, mit denen er es zu tun hat, auch einmal unangenehme Wahrheiten sagen zu können und nicht die Angst zu haben, was könnten die über mich denken, wie könnten die über mich urteilen und sich deswegen mit allem Kritischen zurückhält. Paulus geht dabei seinen eigenen Mängeln sehr wohl auf den Grund, aber er geht an ihnen nicht zugrunde. Paulus bleibt angesichts der eigenen Stärken dennoch auf dem Teppich und lässt sich korrigieren, lässt sich einbinden in die Gemeinschaft der Menschen. Und Paulus, er kann sagen, es gibt da diese Spannung zwischen dem, was ich möchte, zwischen dem, was mir auf dem Herzen liegt und zwischen dem, was wir miteinander wahrnehmen und wie wir miteinander umgehen. Woher nimmt Paulus diese innere Zuversicht, diese Kraft, diese Freiheit? Was ist sein Geheimnis? Er schreibt, ihr sollt in uns Diener von Christus sehen, denen die Aufgabe anvertraut wurde, Gottes Geheimnisse zu erklären. Wir sind Dienerinnen und Diener Christi und Verwalterinnen und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das ist das Geheimnis des Paulus. Er hält sich ganz fest und ganz treu an Gottes eigenes Geheimnis. Und Gottes Geheimnis, das ist seine unbegreiflich große Menschenliebe. Das ist dieses Geheimnis, das wir erklären dürfen. Gottes Geheimnis ist nichts anderes als seine unerklärbar große und tiefe Liebe zu einem jeden von uns. Ein Geheimnis nicht deshalb, weil es so geheim wäre, sondern deshalb, weil es erlebbar ist, weil es offensichtlich ist, weil es auf der Hand liegt, weil es mit Händen zu greifen ist und weil sich diese Liebe Gottes dennoch jedem Erklärungsversuch entzieht. Jeder Versuch, Liebe Gottes festzumachen, zu erzwingen, zu erklären, mit Bedingungen zu belegen, diesen Versuchen entzieht sich die Liebe Gottes und darin, wie Gott uns Menschen liebt und dass er uns Menschen so bedingungslos liebt, ist das Geheimnis der Liebe Gottes. Und wir dürfen es erklären. Das ist unsere Aufgabe, das ist die Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Dieses Geheimnis, dass Gott aus Liebe uns erschaffen hat und dass aus Liebe Gott Mensch wurde. Dass aus Liebe Christus den Weg zum Vater für dich und mich ermöglicht. Und Paulus sagt, zu diesem Jesus Christus, der mir Gottes Liebe immer und immer wieder schenkt, der sich für diese Liebe verbirgt, zu diesem Christus gehöre ich. Und deshalb hat der das Sagen über mich. Deshalb hat er das letzte Wort zu fällen. Deswegen hat er das Recht, mich zu beurteilen, mich einzuschätzen, sein Urteil über mich zu sprechen. Und deswegen, sagt Paulus, erlaube ich keinem Menschen und keiner Macht dieser Welt statt Christus Urteile über mich abzugeben. Und für Paulus bleibt das nicht nur ein Gedanke, nicht nur ein Wortspiel, sondern diese eigene, zutiefst erfahrene Liebe Gottes in seinem Leben gibt ihm die Kraft, dass er sich in seinem Leben bewähren kann. Und so wird Paulus zu einem Menschen Gottes, der anderen Menschen die Liebe Gottes nahebringt, von ihr schwärmt, sie lebendig werden lässt, sie sichtbar werden lässt, Menschen und Herzen zum Strahlen bringen kann. Und doch kennt er Situationen, die ganz anders aussehen, die einen zu schaffen machen können. Und solch eine Situation, und ich glaube, auch das kennen wir, ist das Verglichenwerden mit anderen. So nach dem Motto, naja, das hast du ja schon ganz gut gemacht, aber NN in ZZ, wenn der erstmal und wenn die erstmal, dann. Ja, Konkurrenz belebt vielleicht das Geschäft. Aber wenn Menschen in Konkurrenz zueinander gestellt und miteinander verglichen werden, kann das zutiefst verletzend und auch menschenabwertend sein. Erst recht, wenn man anfängt, Menschen gegeneinander auszuspielen, um sie fertig zu machen. Genau in solch einer Situation sind diese Zeilen, dieser Abschnitt des Paulus entstanden. Denn die Gemeinde in Korinth hat versucht, Paulus gegen einen Kollegen auszuspielen. Dieser hatte den klangvollen Namen Apollo. Und Apollo muss ein ganz toller Mensch gewesen sein. Die Älteren schätzten ihn sehr wegen seiner tiefgehenden Predigten und die Jüngeren waren begeistert, weil er so charismatisch war, dass er einfach alle mitriss. Dazu war er rhetorisch sehr geschickt und er muss extrem gut aussehend gewesen sein, denn einfach nur schon dafür, dass er einfach da war, mochten und liebten die Menschen ihn. Sein Charisma und diese Beliebtheit rieben ihm die Korinther nun unter die Nase. Paulus, dass du nicht so gut aussiehst wie Apollo, kannst du nichts für. Aber kannst du nicht ein bisschen charismatischer reden? Kannst du nicht ein bisschen jugendgemäßer sprechen? Kannst du nicht ein bisschen schicker unterwegs sein? So wird das doch nichts mehr mit dir und mit uns. Vergleichen. Wie verletzend kann das sein? Erst recht, wenn man einander in Konkurrenz stellt. Für Paulus hätte es eigentlich das Ende seines Aposteldienstes sein können. Er hätte sagen können, okay, dann nehmt doch den Apollo und lasst mich zufrieden. Für Paulus hätte es das Ende sein können, aus dieser schmerzhaften Vergleichssituation rauszukommen und unterzugehen. Aber genau in diesem Moment bewährt sich Paulus seine innere Unabhängigkeit. Und er versucht gar nicht erst an der Konkurrenzschraube zu drehen. Er antwortet nicht, und ich habe aber auch und ich kann aber auch und ich bin aber auch. Nein, Paulus geht auf eine ganz andere Ebene. Und er sagt, ich weiß zwar, was ich geleistet habe, aber darum geht es nicht, sondern darum, wie Gott mich einschätzt. Ihm überlasse ich das Urteil. Und dann schreibt er diesen verwegenen Satz, mir ist es völlig gleichgültig, wie ich von euch oder auch von anderen beurteilt werde. Dabei, und das gehört auch zur Wahrheit von Paulus dazu, ist Paulus alles andere als mit sich selbst zufrieden. Er ist massiv unzufrieden mit sich. Und das, was ihm die Korinther vorhalten, darunter leidet er doch selbst am meisten. Und das ist ihm doch längst bekannt. Und er setzt sich damit auseinander und schreibt es an anderer Stelle, wie sehr er unter manchem leidet. Dass er nicht so kann, wie er will. Dass er nicht so ist, wie er gerne sein möchte. Er schreibt, dass er unter einer Krankheit leidet. Manche vermuten, es könnte eine Art Epilepsie gewesen sein. Aber ob das stimmt, das weiß kein Mensch. Fakt ist, dass ihm diese Krankheit so sehr zusetzen konnte, dass er einmal schreibt, es fühle sich an, als ob ihn der Teufel mit Fäusten schüttele. Und dann schreibt er, dass er betet und betet und betet und alles Beten hat nichts geholfen. Die Krankheit, der berühmte Stachel im Fleisch, blieb. Und doch, es half eben doch. Denn Paulus lernte, auch mit den Unzulänglichkeiten seiner Persönlichkeit, mit den Macken, mit den Fehlern, mit den Unzulänglichkeiten zu leben und darin sogar Gottes Wirken zu entdecken. Und so kann er an dieselbe Gemeinde in Korinth schreiben, dass Gott ihm zusagt und ihm zugesagt hat, meine, also Gottes Kraft, ist in dem Schwachen mächtig. Und Paulus lernt, mit seiner Schwäche zu leben, mit seiner Situation zu leben, mit der er eigentlich zutiefst unzufrieden ist. Und Paulus lernt, sich selbst anzunehmen, so wie er ist, und kann bekennen, mit Gottes Hilfe sage ich Ja zu meiner Schwachheit. Denn wo ich schwach bin, bin ich in Christus Jesus stark. Natürlich ist Paulus damit nicht immun gegen Kränkungen, nicht immun gegen Selbstzweifel, nicht immun gegen die Beurteilungen der anderen über seine Person. Aber er kann sich diesen entziehen. Er lässt sich nicht mehr verletzen. Er lässt sich von den Vorurteilen nicht mehr festsetzen. Er macht sich nicht abhängig von dem, wie andere ihn beurteilen, sondern er zieht die Kraft für sein Leben, die Kraft für seine Arbeit aus Jesus Christus und kann an ganz anderer Stelle schreiben, ich gehöre zu Christus. Und wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist doch hier, der uns alle gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist doch hier, der gestorben ist, vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher sitzt zu Rechten Gottes und vertritt uns. Und diese Wahrheit, die Paulus so scheinbar leicht schreiben kann, musste er ein Leben lang ringen. Es ist ein Einblick in sein biografisches Sein und in sein geistliches Werden, das er uns gewährt. Und deshalb müssen auch wir immer wieder um diese Wahrheit, um diese Kraft in der Schwachheit ringen. Und das ist manchmal alles andere als leicht und manchmal alles andere als selbstverständlich. Zu diesem Geheimnis Gottes, von dem Paulus sagt, dass wir die Verkündigerinnen und Verkündiger sind, gehört auch noch ein zweites. Paulus schreibt, es ist der Herr selbst, der mich prüft und darüber zu entscheiden hat. Deshalb hütet euch, voreilige Urteile über den Glauben anderer zu fällen, bevor der Herr wiederkommt. Wenn der Herr kommt, wird er unsere tiefsten Geheimnisse ans Licht bringen und unsere verborgensten Beweggründe offenbar machen. Und dann wird Gott jeden so loben, wie es ihm zusteht. Ebenso wie die Liebe Gottes völlig unerklärlich ist und immer nur eine Einladung sein kann, sich ihr auszuliefern und sich ihr hinzugeben, ebenso ist die Beurteilungsfähigkeit über andere Menschen in Gottes Hände gelegt. Und Paulus erinnert uns daran und sagt, hütet euch davor, den Glauben anderer Menschen auch irgendwie nur beurteilen und einschätzen zu wollen. Und ihr Lieben, ich glaube, wir alle könnten Geschichten erzählen, was passieren kann, wenn Menschen anfangen, andere Menschen in ihrem Glauben zu beurteilen. Wenn solche Pflichtsätze fallen, wie du betest ja viel zu wenig, wie willst du denn noch glauben? Du liest die Bibel ganz falsch, wie willst du denn noch richtig glauben? Und dann fangen Menschen an, sich den Glauben abzusprechen, weil ein anderer vielleicht nicht so glaubt wie ich oder andere Glaubenssätze spricht, als ich sie sprechen würde. Und Paulus sagt, hütet euch davor. Hütet euch davor, den Glauben anderer Menschen beurteilen zu wollen. Denn dafür sind wir Menschen schlicht zu beschränkt. Im besten Falle, wirklich im allerbesten Falle, sehen wir, was vor Augen ist. Die Fakten oder das, was wir für die Fakten halten. Aber Gott, unser Schöpfer, Gott, der uns so liebt, Gott, der uns kennt, ja nur Gott kann wirklich ein Urteil über uns sprechen. Denn Gott sieht das Herz an. Denn Gott sieht dorthin, wo wir Menschen niemals blicken können. Und deswegen dürfen wir uns seinem Urteil anvertrauen. Und Gott sieht auch das, was im Verborgenen ist. Auch gerade das Gute, das so oft im Verborgenen geschieht. Und von falschem Glanz wird Gott sich nicht blenden lassen. Dennoch liebt er uns trotz mancher Unansehnlichkeit und trotz mancher Bosheit, die uns ja auch nicht immer fremd ist. Und Paulus ist davon überzeugt, wenn Gott kommt, um zu richten, werden wir alle auf ganz eigene Weise überrascht. Denn, so schreibt Paulus, dann wird Gott jeden so loben, wie es ihm zusteht. Im ersten Moment klingt das so ein bisschen nach, ich hab's ja gewusst, gelobt werden, wie mir zusteht, das heißt dann doch nichts anderes als, hast du ja ganz gut gemacht. Und dann war es das auch schon. Aber ob Paulus das wirklich so meint? Ich glaube nicht. Ich glaube, Paulus meint eher genau das ganze Gegenteil. Ich habe überlegt, wie ich das erklären kann und mir ist leider nur ein etwas unglückliches Beispiel dazu eingefallen, gebe ich zu. Wenn wir zwei Menschen, die wir ganz gut kennen, eine Weile begleiten und beobachten und sehen, die werden ein Paar, kann es passieren, in ganz seltenen Fällen, ausnahmsweise, dass man sagt, also was die an dem findet, oder umgedreht, ne? Was der an ihr findet. Und wir bringen damit zum Ausdruck, dass mindestens ein Teil dieses Paares, das sich da gefunden hat, uns nicht so sympathisch ist, dass wir irgendetwas für diesen Menschen empfinden könnten. Und genau das meint Paulus. Gott sieht uns Menschen an und er käme nie auf die Idee zu sagen, was die an dem findet, was der an ihr findet, sondern Gott findet immer etwas. Gott findet immer etwas in uns Menschen, was liebenswert ist. Gott findet immer etwas in jedem Menschen, das gut ist. Gott findet immer in jedem Menschen etwas, was ihn unglaublich wertvoll macht. Den anderen ist es vielleicht verborgen. Den anderen ist es vielleicht so, naja. Und man selbst ist vielleicht überrascht davon, was Gott in einem Gutes finden kann. Aber es ist so viel, dass Gott zu einem jeden Menschen uneingeschränkt Ja sagt und zu einem jeden Menschen sagen kann, dich habe ich von ganzem Herzen lieb. Und aus dieser Liebe Gottes kommen wir alle. Und das stellt Paulus deutlich heraus. Das ruft er uns ins Gedächtnis zurück, immer und immer wieder. Und aus Gottes Gnade und aus seiner Bejahung zu uns leben wir. Und das ist das Geheimnis der Freiheit, die Paulus beschreibt. Und für diese Freiheit wirbt Paulus. Macht euch nicht abhängig von den Urteilen anderer. Und seid vorsichtig mit eurem eigenen Urteil. Seid euch eurer Einschätzung nie zu sicher. Überlasst dem, der die Herzen kennt, das letzte Wort. Und betrachtet einander als solche, die Gottes Geheimnis in sich tragen, weil Gott euch unendlich liebt. Amen. Gott, unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass deine Gnade allein genügt. In dieser Gnade umfängst du uns. In dieser Gnade sind wir geborgen. In dieser Gnade, die du uns schenkst, finden wir Schutz. Wir bitten dich, du großer Gott, dass du diese Gnade ausgießt in unsere Gemeinde, in unsere Stadt, in unser Land, in unsere Welt. Da ist so viel Gnadloses, so viel Unfrieden, so vieles, was uns ängstigt. So bitten wir dich heute Morgen, dass du dich erbarmen mögest über die Menschen, die dich suchen, die auf der Suche sind nach Schutz, die auf der Suche sind nach Geborgenheit. Wir bitten dich, greife ein dort, wo die Kriege toben. Wir sind unfähig zu beurteilen, was die Meldungen in den Medien zu bedeuten haben, dass Frieden in Sicht sein könnte in der Ukraine, zu widersprüchlich die Aussagen und die Beurteilungen. Du Gott kennst die Situation und wir bitten dich, dass du Frieden schaffst. Wir wollen nicht aufhören, nachzulassen, dich zu bewegen, Frieden zu schaffen und Frieden zu stiften für die Menschen in der Ukraine und auch dort, wo sonst Kriege toben. Es gibt noch mehrere. Du großer Gott, erbarme dich. Wir beten für die Menschen, die in existenzieller Notlage sind, die Menschen, die Hunger leiden müssen, die Menschen, die frieren, die Menschen, die nicht wissen, wie sie diesen Tag überleben sollen, die schreien, die suchend sind, die verzweifelt sind. Wir bitten dich, du großer Gott, erbarme dich. Wir bitten dich, sei bei den Menschen, die in schwierigen Situationen sind, die Krankheit erleiden müssen, die darauf angewiesen sind, dass andere Menschen ihnen helfen. Wir bitten dich für die Menschen, die vielleicht wissen, dass ihr Leben zu Ende gehen wird. Schenk du ihnen Geborgenheit und Trost. Du großer Gott, wir bitten dich, erbarme dich. Den Menschen, die Macht haben, die die Macht haben zu regieren, die Macht haben, Entscheidungen zu treffen, die Macht haben, die Zukunft zu bestimmen, wir bitten dich, du großer Gott, dass du ihnen Weisheit schenkst, Verantwortungsvermögen und Bewusstsein für das, was sie lenken und leiten. Wir bitten dich, dass du ihnen Weitsicht gibst für die Menschen, die ihnen untertan sind. Wir bitten dich, Gott, erbarme dich unserer Stadt, unserem Land, unserer Welt. Und so beten wir gemeinsam, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft in Ewigkeit. Amen. Amen. Gott, alle, die dir vertrauen, werden sich freuen und dich loben, denn bei dir sind sie geborgen. Gott, wer dich liebt, wird jubeln vor Freude. Gott, wer bei dir bleibt, den beschenkst du mit Frieden und Glück, den umgibst du mit deiner schützenden Liebe. So bitten wir, segne uns und behüte uns, lege deinen Frieden auf uns und du großer Gott, sei uns gnädig. Amen.